Hallo und willkommen beim Indiviva Podcast. Ich bin Madeleine Krenzlin und wir unterstützen dich bei der Realisierung deines Tiny House Projekts.
Herzlich willkommen zu dem Interview mit Madeleine Krenzlin von Indiviva. Ich bin Hanna und seit Ende 2018 jetzt für Indiviva im Bereich Büromanagement eben zuständig und freue mich, dass ich jetzt an dieser Stelle meine Kollegin Madeleine mal auslöchern kann, ihr ein paar Fragen stellen kann, einmal zu ihrem persönlichen Weg zum Tiny House und dann aber auch noch generell zu Indiviva. Es ist ja auch einfach ein Herzensprojekt von Madeleine schon seit Jahren, wirklich über Tiny Houses zu sprechen und da auch die Botschaft in die Welt hinauszubringen. Gehen wir aber jetzt noch mal einen Schritt zurück. Woher kommst du eigentlich, Madeleine, und was ist genau dein beruflicher Hintergrund?
Ja, hallo Hanna, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich total, dass wir heute mal einen Podcast zusammen machen und ich auch so ein bisschen hinter dieser Webseite hervorkomme und einfach ein bisschen was erzählen kann. Super, Hanna, du bist auch eine erfahrene Podcasterin, dass du das heute mit mir machst. Tatsächlich, ich komme aus der Nähe von Stuttgart, aus einem kleinen Dorf im schönen Remstal und lebe aber die letzten 20 Jahre relativ ortsungebunden an unterschiedlichen Ländern auch und Orten in Deutschland. Ich habe studiert an der Uni in Passau einen Studiengang, der nennt sich Sprachen, Wirtschaft und Kulturraumstudien. Da habe ich mein Diplom gemacht und habe 7 Jahre lang aber gearbeitet im Wirtschaftsbereich erneuerbare Energien, Energieeffizienz. Ich bin auch Energiemanagerin. Das ist eine Weiterbildung, die man an IHK machen kann. Und ja, ich habe Unternehmen beraten aus dem Bereich Energie und auch in der Projektfinanzierung von Photovoltaikkraftwerken und im Projektmanagement gearbeitet. Genau.
Schön, interessanter Weg auf jeden Fall. Wie bist du denn dann genau auf das Thema Tiny Houses aufmerksam geworden? Gab es da irgendwie eine besondere Schlüsselsituation bei dir?
Ja, tatsächlich hat das Thema Wohnen auf kleinen Flächen eigentlich schon immer eine Rolle in meinem Leben gespielt. Denn wir waren 4 Kinder, ich bin die Älteste und wir haben immer relativ auf kleinem Raum gewohnt, originär in einer 3-Zimmer-Wohnung. Und ich habe schon als Kind und als Jugendliche immer mit meiner Mutter mit diesem Raum, den wir zur Verfügung hatten, gespielt und auch überlegt, wie man den optimieren kann und wo man noch eine Wand einziehen kann und irgendwie aus dem Sofa ein Bett machen kann. Und das war eigentlich für mich insofern schon immer präsent, sozusagen das Maximale aus kleinem Wohnraum rauszuholen. Dann ging es irgendwie damit weiter, dass ich viel auf Zeltlagern war, viel einfach draußen in der Natur unterwegs war und natürlich auch in Zelten und dergleichen übernachtet habe und das immer als eigentlich sehr cozy empfunden habe, auch in kleinen Räumen in kleinen Zelten zu übernachten und halt das Leben sich dann mehr auch draußen abgespielt hat und gar nicht so in diesem Wohnraum, sondern einfach mehr in der Natur. Und ganz konkret auf das Thema jetzt Kleinwohnen, Kleinwohnformen bin ich dann auch wieder über meine Mutter gestoßen, die irgendwann sagte so, wenn sie mal in Rente geht irgendwann, dann wird's ein bisschen knapp, dass sie mit ihrer Rente ihre Mietwohnung finanziert. Und dann habe ich so mit vielleicht 16, 17 angefangen, mich zusammen mit ihr über Singlehäuser zu informieren. Und das so als Wohnalternative eben im Alter eigentlich ausgemacht. Und die mobile Variante davon dann, also die Tiny House on Wheels oder Modulhäuser, wie wir sie heute kennen, aus Holz, die habe ich kennengelernt, als ich in Chile gelebt habe, zusammen mit einem Architekten mir eine WG geteilt habe. Und der hat mich da darauf aufmerksam gemacht. Das war im Jahr 2012 müsste das gewesen sein. Und ja, da habe ich gleich gedacht, so, oh Mensch, das ist nicht nur was für meine Mutter, sondern das wäre auch was für mich, weil jetzt dieses Haus nicht nur klein war, sondern auch noch beweglich und ich mit meinem eigenen Nomadenleben da einfach für mich Schnittmengen gesehen habe. Das hat mich sehr interessiert. Und seitdem verfolge ich das Thema Tiny Houses, also seit jetzt schon 7 Jahren.
Wow, interessant, sehr spannend. Du sprichst ja auch immer davon, dass Menschen mit ihrem Tiny House Projekt tiefer liegende Ziele eigentlich haben als jetzt per se einfach nur die Umsetzung des Hauses. Welche Ziele waren denn für dich mit deinem Tiny House Projekt, als du das angefangen hast, das auch umzusetzen, wirklich verbunden?
Also tatsächlich war der größte Wunsch eigentlich der nach Freiheit. Jetzt, was bedeutet Freiheit? Was bedeutet das für mich? Auf der einen Seite finanzielle Freiheit, dass der Gedanke war, wenn ich mich eben in den Kosten, die ich sonst für eine Mietwohnung oder später mal für einen Hauskredit haben würde, wenn ich mich da eingrenzen könnte und diesen, sag ich mal, größten Batzen an Fixkosten, den man im Monat hat, wenn ich den reduzieren könnte auf ein Minimum, dass ich dann einfach finanziell freier wäre, weil ich mit dem Geld, was halt dann potenziell mehr übrig bleiben würde, andere Dinge, schönere Dinge machen könnte, die mich mehr erfüllen, wie eben zum Beispiel das Reisen. Also das war der erste Aspekt, der finanzielle. Der zweite war, dass ich mir irgendwann Gedanken darum gemacht habe, was mir eigentlich wirklich wichtig ist im Leben und was für mich werthaltig ist. Und das ist einfach Zeit. Und mein Gedanke war, wenn ich es schaffen würde, in einem Tiny House zu wohnen, dann müsste ich zum einen vielleicht weniger arbeiten, weil ich nicht mehr so viele Kosten habe für das Thema Wohnen und auf der anderen Seite auch weniger Zeit mit so Dingen wie zum Beispiel Putzen oder irgendwie Keller aufräumen verbringen müsste und diese Zeit dann wiederum ja Menschen, meiner Familie, meinen Freunden widmen könnte oder dem Reisen, was mich halt mehr erfüllt, was mich glücklicher macht. Und der dritte Aspekt war eigentlich der ökologische. Ich hatte ja schon gesagt, also ich habe gearbeitet im Bereich erneuerbare Energien. Das war natürlich nicht zufällig, sondern weil mir einfach umweltbewusstes Handeln am Herzen liegt und ein sinnvoller Ressourceneinsatz. Und das ist natürlich auch was, wo man mit einem Leben auf kleinem Fuße, sage ich jetzt mal, eher erreichen kann, wie in klassischen traditionellen Wohnformen. Genau. Und ja, eigentlich gab es noch einen vierten Aspekt, relativ schnell dann auch, dass er mir auch, also Wohnen in einem Tiny House würde mir auch eine Selbstständigkeit eher ermöglichen. Das war eigentlich dann noch so das vierte, also auch wieder eigentlich aus dem finanziellen Aspekt raus, aber dass ich sagte, ja, wenn ich mich irgendwann mal selbstständig machen möchte, dann ist sicher der Anfang kein Zuckerschlecken und wenn ich dann eben nicht so viel fürs Wohnen ausgebe, muss ich am Anfang noch nicht so viel verdienen. Genau. Mhm.
Madeleine, du hast ja dein Tiny House auch mit eigenen Händen gebaut, also wirklich selbst gebaut. Was hat dich denn dazu bewogen?
Ja, also dass ich das selber baue, das war am Anfang überhaupt nicht klar, sondern es stand wirklich nur mal der Wunsch, dass ich ein Tiny House haben möchte und wie ich das dann umsetzen würde, das war nicht klar, bis ich auf einem Workshop war in den USA bei Andrew und Gabriella Morrison, das war 2016 und der richtete sich halt primär an Menschen, die ihre Tiny Häuser selber bauen wollen. Und ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich am zweiten Tag des Workshops am Vormittag auf einen weißen Zettel geschrieben habe und ich baue mein Tiny House selber. Und dann kamen da noch so ganz viele Ärmchen dazu auf dem Zettel. Es wurde ein Mindmap draus und da standen dann so Dinge drauf. Ich möchte gerne die Familie einbinden in dieses Bauprojekt. Da stand drauf, ich möchte auch mich selbstständig machen infolge des Bauprojekts. Und zum Beispiel stand da auch drauf, wann ich meinen Job kündigen würde. Und ich muss dieses Mindmap mal wieder suchen. Ich bin mir sicher, es gibt das noch irgendwo, weil tatsächlich, ja, das war so der Projektplan und ich habe alles dann so gemacht, wie ich das damals entschieden habe auf dem Workshop 2016. Also das war wirklich der Startschuss, weil dieser Workshop, der war so ja animierend und so inspirierend und der hat mir einfach ja gezeigt, die Möglichkeit, dass man das auch selber bauen kann. Und da ich einfach gerne auch was mit den Händen mache und da auch so ein bisschen eine Herausforderung gesucht habe für mich, habe ich dann gesagt, okay, ich gehe diesen Weg. Mir war aber auch klar, dass ich eben dafür meinen Job kündigen musste, weil das natürlich schon also ein großes Projekt ist, wenn man das selber umsetzt, ohne jetzt das zu können.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist dir ja sehr gelungen. Erzähl uns mal ein wenig über dein eigenes Tiny House. Wie groß ist das? Was hat das für ein Fundament? Wie sieht das aus? Gerade im Podcast, wir können es jetzt leider nicht zeigen. Wir können uns nur hören. Deswegen beschreib doch mal ein bisschen dein eigenes Tiny House.
Ja, also es hat so ein kleines Flair von dem Tiny House von Andrew und Gabriella Morrison, von ihrem Home. So ein bisschen erkennt man es darin. Also es ist erstmal eigentlich ein Kasten. Also ich habe ein Pultdach, aber mit einer sehr geringen Neigung. Ich habe eine Holzfassade, das ist eine Rhombusfassade, ist ein bisschen modern, also eine offene Fassade. Und habe, ich glaube, 14 Fenster und Türen insgesamt, also kommt sehr viel Licht ins Haus, eine breite, doppelflügelige Terrassentüre, die gleichzeitig auch die Eingangstüre ist. Und das Haus ist 8 Meter lang, 2,55 Meter breit, also Kante, Dachrinne und die obligatorischen 4 Meter hoch und steht oder ist gebaut auf einem Anhänger, der allerdings nicht mehr mit einem PKW bewegt werden kann, sondern das ist ein Anhänger aus dem Bereich bis 8 Tonnen Gesamtgewicht. Das Haus selber wiegt etwa, oder das Haus mit dem Anhänger wiegt etwa 5 Tonnen. Das heißt, es ist ein sehr robuster Anhänger, den ich auch speziell entwickelt habe mit einem Fahrzeugbauer, den gab es nicht jetzt von der Stange zu kaufen. Genau, und innen drin gibt es einen Wohnbereich, eine sehr großzügige Küche, das war mir wichtig, weil ich gerne Freunde zum Kochen da habe. Es gibt auch ein sehr großes Badezimmer, also das Badezimmer ist relativ quadratisch, 2,20 Meter auf 2,20 Meter ist das innen groß. Über dem Badezimmer ist mein Schlafzimmer, auch mit einer Treppe. Es war mir ganz wichtig, aufrecht in mein Bett zu kommen, da nicht irgendwie reinkrabbeln zu müssen, auch nicht in 20 Jahren. Und über der Küche, die eine U-Küche ist, ich wollte immer meine U-Küche haben, das habe ich jetzt, hatte ich noch nie. Und darüber ist der Gästebereich, können auch mal 2 Erwachsene schlafen und da ist auch mein Büro. Also da habe ich einen festen Schreibtisch, einen festen Arbeitsplatz über der Küche, wo ich eben auch den Laptop und die Ordner stehen lassen kann. Ich muss jetzt nicht den Esstisch abräumen. Mhm. Ja, genau. Und ja, was kann ich noch sagen dazu? Ja, es war ursprünglich autark geplant. Dazu gibt es einen doppelten Boden. Da aber dann irgendwann klar wurde, wo es stehen würde, habe ich das nicht mehr zu Ende gebaut, sondern ich habe jetzt einen ganz normalen Frischwasseranschluss, Abwasserrohr, habe aber einen solaren Luftkollektor, der ein bisschen Wärme noch reinbringt. Das ist ein autarkes Element und ansonsten eine Gaszentralheizung. Ja, das so die wichtigsten Elemente von meinem Tiny House. Und es heißt Junta und Junta heißt es deshalb, das ist Spanisch, also ich habe ja einige Jahre in Chile gelebt, für gemeinsam und zusammen, einfach weil ich in diesem Tiny House Menschen zusammenbringen möchte, sei es jetzt Menschen, die ich inspirieren möchte, eben auch den Weg oder den Schritt zum Tiny House zu gehen oder auch eben die besagten Freunde und Familie, für die ich ja mehr Zeit haben wollte.
Mhm, genau, genau. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr großen Projekt. Wann hast du denn eigentlich angefangen, dein Tiny House in der Form zu planen und dann auch wirklich die ersten Bauschritte umzusetzen? Kannst du uns da so einen Zeitrahmen vielleicht mal geben? Mhm.
Ja, also die Entscheidung fiel sozusagen 2016 in dem Workshop, das ist jetzt genau 3 Jahre her. Konkret an diesem Haus geplant, also dann Grundrisse gezeichnet, sicher 200 an der Zahl. Das war dann im Jahr 2017. Ende 2017 habe ich mich dann um die Konfiguration des Anhängers gekümmert und Anfang 2018 also in SketchUp gezeichnet, wie das Haus dann in 3D aussehen würde und habe im Februar 2018 losgelegt mit dem Bau und habe dann gebaut etwa bis Oktober sehr kontinuierlich, also im letzten Jahr. Und dann gab es so einen Knick, oder eigentlich ist das Haus, sage ich mal, noch auf dem Baustand von Oktober 2018, also es 90% fertig und es fehlen noch so Details, die halt nicht mehr so elementar wichtig sind, aber zum Beispiel habe ich immer noch keine Fensterrahmen innen um die Fenster Und es fehlt immer noch ein Anstrich. Also eine Wand ist fertig und es ist auch alles grundiert, aber also ich müsste eigentlich noch einmal streichen. Genau, solche Dinge. Aber ansonsten ist es also schon ja seit Oktober letzten Jahres funktionsfähig und wird auch fleißig immer wieder benutzt.
Du hast ja vorhin auch erwähnt, dass du deine Familie mit einbeziehen wolltest. Wer hat denn sonst noch bei der Umsetzung vom Tiny House Bau bei dir geholfen?
Ja, genau. Also ich wollte auch, dass es ein bisschen ein Familienprojekt wird. Das war auch gut so, weil alleine hätte ich es bestimmt nicht geschafft. Zwischendurch war ich mal kurz am Rande des Nervenzusammenbruchs, als dann mal was wirklich schief ging und ich einen Wassereindrang hatte im Dach und ich das Dach dann ein zweites Mal gemacht habe. Da war ich schon froh, dass mich einerseits also mental da die Familie aufgefangen hat. Und andererseits, ganz praktisch. Also mein Vater hat mir sehr viel geholfen beim Bauen, einfach weil viele Dinge kann man gar nicht alleine mit zwei Händen machen. Man braucht für große Hölzer und Platten mindestens 4 Hände. Und natürlich macht es auch dadurch viel mehr Spaß. Und das andere ist auch, ich hatte einfach ja bis auf irgendein Schuhregal noch nie irgendetwas zuvor gebaut. Und mein Vater ist jetzt auch kein Handwerker, der hat es jetzt nicht gelernt originär, aber das ist halt so ein Allrounder, der irgendwie alles irgendwie schon mal so ein bisschen gemacht hat. Und der hat dann einfach da auch seine Expertise immer wieder eingebracht. Und das war ein ganz tolles Vater-Tochter- oder Tochter-Vater-Projekt in dem Fall, genau.
Toll, da könnt ihr richtig stolz drauf sein, glaube ich. Also Wahnsinn, was dann doch am Ende wirklich ein komplettes Haus bei entsteht, ne? Wo man erstmal anfängt und wo es dann wirklich auch hinführt. Was war denn besonders schwierig? Du hast gerade schon angedeutet, dass es natürlich mental auch nicht immer so leicht ist, so ein ganzes Bauprojekt wirklich durchzuführen. Da gibt es auch mal gewisse Downs, natürlich auch Ups. Was war denn besonders schwierig für dich während des Bauprojekts?
Also besonders schwierig, und das merke ich jetzt auch immer bei den Indiviva-Kunden, ist tatsächlich, es Entscheidungen zu treffen. Erstmal muss man natürlich recherchieren, was sind die Möglichkeiten, was sind die Grenzen und was ist das Richtige für mich? Und dann auf Grundlage dieser Parameter eine Entscheidung eben zu treffen, immer wieder und immer neu für jedes neue Gewerk. Das ist einfach, das ist anspruchsvoll, wenn man das noch nie gemacht hat. Weil auch wenn es ein kleines Haus ist, ist es dennoch ein großes Projekt. Und es hat halt alle Elemente eines Projektes, also jetzt sage ich mal aus der Projektmanagement-Sicht mit Ups und Downs, Finanzierung und so weiter und auch ganz praktisch eben im Hausbau. Wir haben alle Gewerke vertreten, ein Badezimmer, eine Küche, Stromleitung, Gasleitungen, Wasserleitungen und du hast zwar eine steile Lernkurve, also du weißt dann relativ, also wenn du es mal rausgefunden hast, was du machen musst und eine Entscheidung getroffen hast, zum Beispiel für welche Heizung oder für welches Holz als Küchenarbeitsplatte und so, du kannst dann auch schnell, du lernst es dann schnell, aber du hast natürlich auch nicht, es kommt dann gleich das nächste Gewerk, ne? So, die Küche ist dann halt doch irgendwie klein und irgendwie nach 5 Meter Wasserleitung ist dann halt auch schon vorbei. Also es ist sehr viel und es ist ständig halt etwas Neues. Und im Prinzip müsste ich jetzt nochmal ein zweites Tiny House bauen, was dann viel leichter und viel schneller ginge, so wie es natürlich auch Tiny House Herstellern geht. Aber genau, ich habe halt nur eins gebaut und das ist schwierig. Also, dass es viele und viele komplexe Themen sind und wenn man einfach auch nicht jetzt eines der Gewerke gelernt hat, also irgendwie Sanitärfachfrau ist oder Tischlerin oder sowas, dann ist halt alles neu. Also es ist keine Expertise da, auf die man irgendwie zurückgreifen kann. Also kein eigener Erfahrungshorizont. Und dann fragt man natürlich andere Leute und dann fragt man einen Dachdecker und man fragt einen Zimmermann. Und es ist aber so, dass die natürlich, nicht die Tiny House Brille aufhaben. Und natürlich möchte der Zimmermann klassischerweise möglichst dicke Balken, damit es möglichst stabil ist. Aber das ist halt fürs Tiny House nicht das Richtige. Oder der Sanitärfachmann, den du dann fragst, ob er dir vielleicht doch irgendwie helfen kann beim Duschenbau. Der hat halt volle Auftragsbücher und hat, sage ich jetzt mal, einfach gar nicht nötig, sich mit dir zu beschäftigen. Und das ist schon sehr schwierig, also das dann auch zu koordinieren und auch, wenn man eben externe Hilfe braucht, die dann auch zu bekommen und auch im richtigen Moment. Also man durchlebt im Prinzip alle Schwierigkeiten, die halt jeder klassische Hausbauer hat. Plus noch die Herausforderung, wenn man es eben selber baut, das dann auch im Einzelnen umzusetzen. Ne? Also ja, das so ein bisschen.
Ja, das ist ja wirklich eine Menge an Herausforderungen. Aber man sieht bei dir auch, finde ich, ganz gut, dass man das irgendwie alles sehr gut auch meistern kann, wenn man eben nicht aufgibt, sondern versucht, einfach Schritt für Schritt weiterzugehen und sich den Herausforderungen auch zu stellen. Was würdest du denn Menschen raten, die jetzt vorhaben, ihr Tiny House ja selbst bauen zu wollen? Also die praktisch in dieser Situation stehen, baue ich selber oder soll ich mir einfach ein Tiny House kaufen beim Hersteller?
Ja, also zunächst mal finde ich, dass eben beide Wege der Umsetzung absolut valide sind. Und wenn man mit dem Gedanken liebäugelt, es selber zu bauen, dann glaube ich, sollte man ehrlich zu sich sein und alle Pros und Kontras auch abwägen und sich dafür Zeit lassen. Ich habe mir den, sag mal, Luxus gegönnt, meinen Job dafür zu kündigen. Das muss man sich natürlich auch erstmal leisten können. Also ich habe halt meinen Lebensstandard so, der war vorher schon relativ gering und habe da auch noch weiter Abstriche in Kauf genommen, habe auch viele Jahre darauf hingespart. Aber es kostet einfach auch Opportunitätskosten, wenn man jetzt sagt, man baut das selber. Und natürlich gibt es viele Vorteile, wenn man es sich kauft. Oft stellen sich Leute vor, dass es auf jeden Fall günstiger wird, wenn man selber baut. Aber tatsächlich das Mehr an Zeit, was halt reinfließt, wenn man selber baut, wenn man in der Zeit vielleicht lieber seinem normalen Geschäft nachgehen würde und irgendwie da sein normales Gehalt verdienen, wäre es unter Umständen günstiger, man würde sich ein Tiny House kaufen. Ne? Also ich rate jedem, dass er wirklich da ehrlich zu sich ist, dass er sich Zeit lässt für die Entscheidung, dass er sich vielleicht auch dazu beraten lässt oder einfach zu einem Praxisworkshop geht, sich beraten lässt von Leuten, die das wirklich gemacht haben schon, die ein Tiny House selber gebaut haben oder eben dann auch direkt von einem Hersteller, den aber dann natürlich dafür zu vergüten, weil der hat ja kein originäres Interesse, jetzt selber Bauern zu erklären, wie sie das machen sollen. Und ja, einfach Zeit lassen, abwägen, ehrlich sein, schauen, welche Ressourcen habe ich, finanziell, zeitlich, aus dem Freundeskreis, aus der Familie. Es ist dein Projekt, es ist das eigene Projekt. Man kann es nicht zu einem Projekt der Freunde machen. Ne? Also letztlich bist du selber verantwortlich und musst die Sachen selber managen. Und wenn man Freunde einbindet, ich habe das selber so erlebt bei einem Freund, wo ich ein Tiny House mitgebaut habe, dann ist es, glaube ich, gut, wenn man da so ein bisschen ein Happening und Event draus macht und halt jetzt nicht irgendwie über die ganze Bauzeit immer mal wieder auf Freunde zurückgreift, sondern halt sagt, okay, irgendwie die eine Woche um die Osterferien oder so, kommt doch mal da alle vorbei und ich habe dann einen Plan, was jeder machen kann und dann einfach eine gute Zeit miteinander verbringt und jetzt nicht immer wieder über eine Bauzeit von vielleicht 1 oder 2 Jahren, da auf Freunde zurückzugreifen. Die können es irgendwann nicht mehr hören. Also aus eigener Erfahrung, das Wort Tiny House wurde irgendwann verbannt von meinen Freunden aus ihrem Wortschatz. Genau, gucken. Also was könnt ihr wirklich euch selber zutrauen und ansonsten, wie gesagt, einfach zu einem Workshop gehen und sich Zeit lassen, ja.
Genau, so viel mitnehmen, wie man eben nur kann am Ende des Tages auch, genau. Mit Indiviva wollen wir ja im Grunde genommen Menschen auch als persönlichen Ansprechpartner zur Seite stehen, wenn sie dann ihr eigenes Tiny House Projekt auch umsetzen möchten, unabhängig davon, ob sie nun selber bauen oder ein Tiny House kaufen möchten. Erzähl uns doch mal, Madeleine, was wir hier speziell für Eigenbauer auch anbieten.
Genau, also grundsätzlich, wie gesagt, arbeiten wir mit beiden Gruppen und im Prinzip sind es immer drei Phasen. Wir nehmen die Menschen an der Hand, die die Idee haben, sie möchten gerne ein Tiny House haben. Dann geben wir erstmal Orientierung in der Phase 1. In Phase 2 planen wir Tiny Häuser mit Menschen und in Phase 3 in der Umsetzung geht es halt dann immer um die Frage, okay, lasse ich es jetzt umsetzen von einem Hersteller oder baue ich selber? Und konkret für die Selberbauer machen wir mehrmals im Jahr Praxisworkshops, wo es also wirklich darum geht, wie kann ich mein Tiny House selber bauen? Nicht nur, was brauche ich da vielleicht für Werkzeug oder was ist die Voraussetzung am Bauplatz? Was für Hölzer kosten mehr, welche kosten weniger? Wie viel Zeit braucht das eine Gewerk? Wie schwierig ist das andere? Wo nimmt man vielleicht einen externen Fachmann, eine externe Fachfrau dazu? Sondern auch, wo wir einfach immer eine sehr schöne Gemeinschaft haben in den Praxisworkshops. Und die gehen immer 3 Tage lang und am Abend zuvor machen wir auch noch so ein Kennenlernen. Das heißt, wir sind über 3 Tage zusammen in der Gruppe von 15 mit den ganzen Schreinern, über 20 Leute. Und motivieren uns auch einfach gegenseitig. Also die Teilnehmer, wir haben jetzt schon 4, 5 Praxisworkshops gemacht. Im September findet der 6. statt, vom 13. bis zum 15. September. Die Leute, die da waren, die gehen immer sehr motiviert raus. Eigentlich so, wie ich das selber erlebt habe, damals in den USA. Diese Inspiration und diese Motivation und Gemeinschaft, die möchte ich eigentlich auch in den Workshops, in den Praxisworkshops von Indiviva übermitteln. Und das Feedback dahin ist ganz toll. Und die letztes Jahr teilgenommen haben an Workshops, die haben jetzt teilweise ihre Tiny Häuser schon selber gebaut. Tatsächlich fahre ich jetzt am Samstag zur Einweihungsfeier eines Tiny Houses von Josef, der letztes Jahr bei mir 2 Praxisworkshops gemacht hat. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf, zu sehen, was Josef jetzt gemacht hat mit dem, was wir ihm letztes Jahr beigebracht haben. Also das ist ein ganz toller Moment für mich. Da fahre ich ins Allgäu am Samstag und komme nochmal mit ein paar Bildern zurück. Und ja, das ist wirklich cool. Und er ist nicht der Einzige. Es haben mehrere gebaut und das motiviert mich auch wieder.
Ja, genau. Ah, das ist ja richtig schön, wirklich auch dann die Ergebnisse wirklich zu sehen, handfest, ne? Dass wirklich dann auch Dinge umgesetzt werden. Du hast gerade schon gesagt, du wirst ein paar Bilder machen bei dem Josef, wenn du dir das Haus anguckst von ihm. Wahrscheinlich werden die auch auf Social Media geteilt, oder? Dass man sich die angucken kann. Ich würde nämlich gerne noch wissen, wo kann man denn Indiviva überhaupt finden, wenn man online unterwegs ist? Sag uns das doch mal. Wie kann man Indiviva auch sonst noch kontaktieren? Wie kann man dich uns kontaktieren?
Genau, also zunächst mal findet man uns halt am besten über die Webseite, also über die Tiny House Plattform, die eben genauso heißt wie das Unternehmen, also www.indiviva.de, steht für individuelles Leben und Wohnen. Und der zweite Kanal ist unsere Facebook-Seite, die eben auch so heißt, da kann man sich auch informieren und die gerne liken bitte. Und ansonsten, genau, wir machen jede Woche eine Sprechstunde, immer am Montagabend. Da sind alle, die sich mal so die ersten Infos abholen wollen oder Antworten auf ihre ersten Fragen suchen, herzlich willkommen. Da kann man sich auch über die Homepage einfach eintragen, kostet nichts. Genau, und ansonsten kann man uns auch einfach eine E-Mail schreiben an hallo@indiviva.de.
Sehr schön, toll. Vielen, vielen Dank, Madeleine. Das waren sehr spannende Einblicke, einmal natürlich zu deinem eigenen Weg zum Tiny House. Ich kenne dich schon ziemlich gut, aber ich habe auch nochmal neue Infos bekommen. Und vielen Dank, dass du uns auf die Reise mitgenommen hast, uns gezeigt hast, was du auch mit der Arbeit von Indiviva schaffst und welchen Mehrwert du hier bietest. Wir freuen uns, denke ich, auf alle, die uns irgendwie über den Weg laufen, sei es auf Social Media oder mal auch bei einem Workshop in der Online-Sprechstunde oder uns eine E-Mail schicken. Sind alle sehr herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, liebe Hanna. Genau. Auch von meiner Seite, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wer sich fürs Thema Selberbauen interessiert, kann sich auch gerne noch zum Workshop anmelden im September. Wir haben tatsächlich noch ein paar Plätze frei. Ja.
Genau. Sehr schön. Okay. Dann macht's gut. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.